Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Wir nehmen Supplements, wir optimieren unseren Schlaf, wir fasten nach Plan, wir wissen alles zum Thema Longevity. Und trotzdem sind wir oft erschöpft, haben vielleicht Entzündungen im Körper, altern schneller, als wir sollten und möchten. Was ist da los? Silent Intoxication, das könnte dahinter stecken. Eine stille Vergiftung im Körper. Zwei Forscher haben sie entdeckt und zusammen bringen sie über 50 Jahre Erfahrung mit. Dr. Henning Sator ist Allgemeinmediziner, Anästhesist und Naturheilkundler. Er hat sein Leben lang nach den wahren Ursachen chronischer Krankheiten gesucht. Professor Burkhard Schütz ist Labormediziner. Er hat tausende Proben untersucht. In Tokio hat er zur Entstehung von Krebs geforscht und beide sind am Ende beim selben Punkt gelandet. Und zwar, der Darm entscheidet darüber, ob wir gesund, 100 werden oder früher erkranken. Gemeinsam haben sie das Buch Der Darm der 100-Jährigen geschrieben. Ihre These ist, Darmentgiftung schlägt alle Biohacks. Und heute treffe ich die beiden hier bei Thalia in Wien Mitte. Im Anschluss haben sie dann hier auch gleich eine Lesung. Vielen lieben Dank und herzlich willkommen, Herr Professor Schütz und Herr Dr. Sator.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Wir starten gleich mal damit, dass wir schauen, wie gestalten denn Sie Ihren Lebensstil? Weil Sie wissen ja, wie ein gesunder Lebensstil geht. Aber die Frage ist, leben Sie das auch so aus im Alltag?
Der Health Check.
Ich beginne mal bei Ihnen, Herr Dr. Sator. Das Erste, das habe ich heute schon Gutes für meinen Darm gemacht.
Also die erste große Maßnahme ist natürlich dieses Wasser, was die Mikroben im Darm brauchen, um sich zu vermehren und auch erstmal den Stoffwechsel in Gang zu setzen. Ein großes Glas warmes Wasser zum Beispiel in der Früh. Und dann gehört dazu eine Zufuhr von Ballaststoffen und idealerweise auch von fermentierten Lebensmitteln. Und wenn man damit den Darm startet, dann bewegt er sich in die richtige Richtung, in die Balance.
Das heißt, Sie essen zum Frühstück Haferschleim mit Sauerkraut oder was ist das Frühstück?
Nun, es gibt auch verschiedene andere Varianten von fermentierten Lebensmitteln, zum Beispiel fermentierte Pomelo-Spalten, die man auch Pomelozini nennt. Oder die Pflaumen, die man auch in der TCM schon 30 Monate lang fermentiert und dann eben als Fermentationsprodukt zuführen kann. Aber es gibt eine ganze Menge, viele schöne Möglichkeiten dort.
Der größte Fehler, den ich selbst manchmal mache in Sachen Darmgesundheit?
Das ist zu wenig trinken hauptsächlich. Und unter Stress essen, weil wir sind ja viel unterwegs. Und deshalb haben wir dann nicht immer die optimalen Rahmenbedingungen.
Darauf verzichte ich, obwohl ich es liebe.
Zucker hauptsächlich, ja, und Süßspeisen im Wesentlichen, aber auch oxidierte Transfette. Das ist allgemein in der Ernährungswissenschaft ja bekannt, dass das sich eher ungünstig auswirkt.
Und mein wichtigster Gesundheitstipp in einem Wort?
Die Darmbalance.
Kommen wir mal vielleicht später noch zu sprechen. Herr Professor Schütz, das sehe ich unter dem Mikroskop am häufigsten.
Ich betrachte viele Stuhlproben, ganz viele Stuhlproben, gehe zwischen Bakterien an, unter dem Mikroskop. Ich schaue nicht so oft ins Mikroskop, aber dafür lieben gerne auf angezüchtete Bakterienkultur.
Ein Lebensmittel, das unterschätzt wird.
In jedem Fall Gemüse ist ganz wichtig. Ballaststoffe, in jedem Fall, Dr. Sator hat es schon gesagt, fermentierte Lebensmittel. Schmeckt zwar vielleicht nicht gut, ist aber sehr gesund.
Manche schmecken schon auch gut, oder? Mögen Sie kein Sauerkraut zum Beispiel?
Meine Großmutter hat früher selber Sauerkraut gemacht. Und ich gebe zu, gemocht habe ich es nie.
Aber sie wusste schon, was gut ist, die Oma.
Dr. Sator hat dann irgendwann so oft in Vorträgen erzählt, dass ich das unbedingt essen muss. Und seitdem habe ich mich dran gewöhnt.
Sehr gut. Probiotika sind
super spannend, super interessant und man kann mit Probiotika vieles erreichen. Wichtig ist aber, dass man die richtigen Stämme verwendet und die richtigen Probiotika.
Ihr habt über 20 Jahre lang geforscht, warum manche Menschen gesund 100 Jahre alt werden und andere nicht. Was war denn da so der Moment, als Sie gemerkt haben, der Darm ist der entscheidende Faktor dabei? Erinnern Sie sich dran?
Der Darm ist eigentlich etwas, was bei mir nicht primär im Fokus stand. Irgendwie bin ich da durch Zufall hineingekommen aus der Grundlagenforschung und habe gedacht, warum ich mich mit Bakterien auseinandersetzen soll. Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, das ist super spannend. Und diese Bakterien sind nicht nur Lebewesen, sie haben Stoffwechselprodukte. Diese Stoffwechselprodukte geben sie ins Darmlumen ab, das wird aufgenommen. Und darüber können sie so viele Dinge in unserem Körper beeinflussen, das ist sensationell.
Ja, also bei mir war es die eigene Leidensgeschichte. Nämlich, ich hatte ja Allergien und Asthma, Neurodermitis und sowas in der Jugend, Kindheit, Jugend und auch als ich noch in der Ausbildung war, im Studium und in der Anästhesiezeit. Ich war teilweise wegen Asthma und Neurodermitis eigentlich arbeitsunfähig, brauchte also die entsprechenden dämpfenden Antihistaminika und Cortison-Dinge, die man dann verwenden musste, um überhaupt arbeitsfähig zu sein. Und dann habe ich aber eben in der Immunologie gelernt, dass es, auch wenn das Immunsystem in eine schiefe Lage kommt, dass das eben zu 80% im Darm stattfindet. Und dann habe ich mich immer mehr für den Darm interessiert, eigentlich aus der Sicht des Immunsystems.
Mhm. Ihr schreibt ja auch im Buch, dass toxische Ablagerungen im Darm die Ursache für chronische Entzündungen, Übergewicht, Autoimmunerkrankungen sind. Wie kommt es denn überhaupt zu solchen Ablagerungen?
Wenn man sich gut ernährt und wenn man nicht allzu viel Stress hat, wenn man also gesund lebt, dann hat man eine relativ intakte Darmflora. Und die produziert Stoffwechselprodukte. Die sind gesund, die machen viele positive Dinge. Die fördern die Bildung von Schleim, der die Mucosa überzieht, der den Darm schützt, der den Organismus schützt. Sie bilden viele Dinge, die richtig positiv auf unseren Stoffwechsel auswirken. Haben wir Stress? Essen wir viel Fett? Essen wir viel Zucker? Dann kann sich das alles verändern. Und dann entstehen nicht diese wunderbaren Stoffwechselprodukte, Indol, Derivate oder wie man das alles nennt, sondern dann entstehen Toxine. Und diese Toxine, man nennt das Picresol oder Indoxinsulfa, die werden ins Darmlumen abgegeben, die werden aufgenommen, die können Entzündungen verursachen, die können chronische Nierenerkrankungen im Fortschreiten begünstigen, die können Herzinfarkt begünstigen, Arteriosklerose, Schlaganfall, die machen Konzentrationsstörungen. All das machen bakterielle Stoffwechselprodukte. Und das ist einfach eine Folge, wenn dieses Mikrobiom, unser eigentlich tolles, gesundes Mikrobiom, wenn das irgendwie entgleitet.
Und merken wir das, wenn das entgleitet oder passiert das lange im Stillen?
Ganz lange merkt man das gar nicht. Und deshalb versuchen wir eigentlich immer wieder eine Lanze dafür zu brechen, dass man doch zumindest ab und zu mal seine Stuhlflora oder sein Mikrobiom untersuchen sollte, weil dann sieht man das. Dann sieht man, dass da was passiert ist. Dann hat man oft noch Zeit, das zu ändern. Und das sollte man wirklich tun.
Wie viel Zeit hat man denn, das zu ändern? Oder wenn man dann mal autoimmun erkrankt ist, ist es dann zu spät oder kann man dann immer noch was machen?
Wenn man autoimmun erkrankt ist, ist es natürlich noch nicht zu spät. Man kann immer etwas verbessern. Aber so weit muss es ja gar nicht kommen. Das heißt, man sieht diese Veränderungen früh. Wir finden diese Toxine im Stuhl. Wir finden sie im Urin. Und dann wissen wir, wir müssen handeln.
Und wie läuft es dann ab? Das heißt, man geht zum Hausarzt und sagt, ich würde mir gerne jetzt meinen Stuhl kontrollieren lassen, damit ich weiß, was da eigentlich los ist, obwohl es mir gut geht. Dann wird der Hausarzt irgendwie komisch schauen, oder? Wenn man eigentlich topfit ist und was machen möchte.
Henning und ich, wir schulen seit Jahrzehnten, seit 30 Jahren Ärzte. Und die, die wir geschult haben, verstehen, wie wichtig der Darm ist. Und da wird niemand sagen, das ist nicht nötig. Das ist Prävention, dass man einmal im Jahr oder alle 2 Jahre einfach mal ein Stuhltröpfchen nimmt.
Das ist die klassische medizinische Variante, das unmittelbar im Stuhl tatsächlich nachzuweisen. Man spricht immer vom römischen Einser, also der Bestnote in der Gesundheit. Das ist die optimale Balance, die der Burkhard gerade beschrieben hat, mit diesen positiven, viele positive Metabolite und möglichst gar keine Toxine. Das wäre im Stuhl, in den Tests der römische Einser. Da gibt es aber dann auch klinische, also im Alltag spürbare oder beobachtbare Vorwarnzeichen, die man selber auch aneignen kann oder einfach darauf achten kann. Das ist zum Beispiel die Stuhlfrequenz. Ja, die also hat man nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten oder manchmal sogar nur jeden siebten. Es gibt Leute, die haben nur einmal im Monat Stuhlgang. Ja, das ist Note 7, wenn es die gäbe. Also jedenfalls der römische Einser ist jeden Tag einmal einen voluminösen, weichen oder vielleicht sogar zweimal Stuhl abzusetzen, und zwar ohne zu pressen, weil ein gesunder Darm kann sich sehr wohl selbst entleeren.
Also das heißt, wenn man einmal pro Tag Stuhlgang hat, auf diese Art und Weise, wie Sie gerade gesagt haben, dann kann man schon relativ sicher sein, dass man einen gesunden Darm hat?
Also zumindest ist der Darm dann so vital, dass er eben diese Leistung, weil das ist eine richtige Arbeit, die er da leisten muss, ja, die Darmpassage bis zum Enddarm, also die Passage des erst Speisebreis im Dünndarm und dann aber auch im Dickdarm, dort nennt man das dann Stuhl, ja, durch den gesamten Dickdarm hindurch zu bewegen, das ist eine Arbeit, eine mechanische Arbeit, und die Arbeit kostet Kraft, wie jede Arbeit, ja, so etwa. Und deshalb muss diese Arbeit, die muss gewährleistet sein, also die Energie dafür muss vorhanden sein. Und ja, wenn man dann diese Arbeit, wenn man spürt, der Darm kann genau diese Arbeit tatsächlich leisten, und zwar regelmäßig, jeden Tag, dann kann man davon ausgehen, dass zumindest nicht so die Note 6 oder 7 oder in Österreich bis 5, ja, dass man also irgendwie in der Schule nicht mehr versetzt werden würde im übertragenen Sinne.
Was passiert denn, wenn man nicht diese Note 1 bis 3 kriegt, sondern eben schlechter, wenn man nur unregelmäßig Stuhlgang hat? Was passiert dann im Darm?
Dann kommt es genau zu dem, was wir gerade schon beschrieben haben und was Sie angesprochen haben, nämlich diese Ablagerungen. Ja, also wenn die Darmpassagezeit im Dünndarm schon nicht schnell genug ist, dann kommt es zu dem sogenannten pathologischen Biofilm, also einer krankhaften Ablagerung an der Oberfläche des Darmes. Und die beinhaltet dann schon unsere berühmten Toxine, ja, nämlich diese Metabolite, die die Bakterien absondern und die dann wieder die Darmwand, auch die Muscularis, also die Darmmuskulatur, lähmen.
Wenn das so ist, dann kann man zumindest ein 21 Tage langes Programm zur Darmreinigung machen, wie Sie es im Buch beschrieben haben. Kann man das dann wieder beheben? Oder was braucht es, damit man diese Gifte wieder wegbekommt?
Ja, also es ist der 21-Tage-Kurs, den man da so, den wir da empfehlen. Das ist mal der erste Schritt. Nur um mal das, was an Toxinen schon vorhanden ist, einfach mal aus dem Darm oder aus dem Bauch herauszubringen. Und dann ist es aber, die Hauptaufgabe kommt eigentlich dann erst so richtig, nämlich der Aufbau dieser gesunden Darmbakterien, von denen dann tatsächlich man lange gesund bleiben kann, also bis zu 100 Jahren oder drüber. Das ist dann die Hauptaufgabe, diese Bakterien zu stabilisieren.
Mhm. Vielleicht können wir ganz kurz mal reingehen in das Thema, wie schaut denn so ein 21-Tage-Programm aus und warum sind das genau 3 Wochen?
Das hat sich aus der Tradition bzw. aus den sogenannten FX-Meyer-Kuren heraus entwickelt. Also der Urvater dieser 21-Tage-Kur ist eigentlich FX-Meyer aus der Steiermark. Oder später dann ja auch der hat ja in Wien dann gearbeitet. Und diese Kur, die hat sich eben klinisch so bewährt, dass man sagen muss, hat man dort die Schonung und diese Säuberung, dann, also man isst weniger und man reinigt den Darm und man kaut auch sehr gut, damit die Verdauung optimiert wird und so weiter. Und das ist ja genau der Gegenstand dieser 21 Tage. Und danach kommt es aber sehr darauf an, dass man eben die Darmflora systematisch aufbaut. Und das ist tatsächlich am besten, man macht das unter labortechnischer Kontrolle. Nämlich man spürt zwar, dass es einem besser geht, aber ob es dann auch wirklich schon der römische Einser ist, das kann man eigentlich dann nur im Labor sehen.
Wie kann dieser Aufbau dann aussehen?
Zum einen über die Ernährung, das ist längerfristig, zum anderen aber über Präbiotika, über Probiotika. Man gibt bei diesen Präbiotika bestimmte Wuchsstoffe für Bakterien, mit denen man bestimmte Bakterien, die für uns wichtig sind, vermehren können. Das hat man vielleicht schon gehört. Lactobacillen braucht man, Bifidobakterien oder diese tollen Akkermansia, die diesen Mucosa-Schleim bilden können. Oder Fäkalibakterium, die kurzkettige Fettsäuren bilden, die wirken antientzündlich, die wirken Schleimhaut stabilisierend. Also man kann durch gezielte Pro- und Präbiotika genau die wichtigen Bakteriengruppen fördern, die man eigentlich braucht und die viele Menschen zu wenig haben. Dann, wenn diese erste Phase vollzogen ist und man gelernt hat, dass man nicht alles in 30 Sekunden herunterschlingen sollte, sondern 30 oder 40 Mal kaut, habe ich alles von ihm gelernt, dann kann man in einem zweiten Schritt systematisch, weil dann hat man es verstanden, die Ernährung wirklich umstellen und dann stabilisiert sich das System einfach von selber.
Wenn Sie sagen Ernährung umstellen, gibt es da Lebensmittel, die man dann wirklich auf Dauer weglassen sollte?
Alles das, was toll schmeckt. Heute im Flugzeug, da dachte ich, eigentlich müsste ich jetzt Sauerkraut essen. Aber es gab nur Spätzle. Eigentlich ist das ein Verbrechen, aber ich hatte Hunger. Oder dann gibt es Krapfen und all diese Dinge, die man eigentlich ab und zu mal essen kann, aber eben nicht oft. Man sollte die Ernährung einfach prinzipiell umstellen. Man sollte sich ballaststoffreicher ernähren. Man sollte zu fermentierten Lebensmitteln greifen, ausreichend trinken. All die Dinge, die Henning schon angesprochen hat.
Und wenn man das dann schafft und wirklich macht, dann braucht man keine Darmreinigung mehr machen oder sollte man das sowieso regelmäßig einmal im Jahr oder einmal in 2 Jahren machen?
Das hängt ein bisschen davon ab, wie stabil man unterwegs ist. Also wenn diese Routine wirklich klinisch und labortechnisch mal eben doch im römischen Einser oder zumindest bei Note 2 ist, in den Befunden, dann muss es nicht unbedingt sein, dass man regelmäßig wiederholt diese 21-Tage-Kur. Aber die meisten Menschen, für die gilt tatsächlich so der sogenannte Frühjahrsputz, der sollte wie im Haus auch einmal im Jahr oder vielleicht auch zweimal im Jahr gründlich gemacht werden und dann eben auch eben unter Kontrolle, weil nur so sieht man dann, ob man jetzt von der Note 3 minus oder 4 minus auf die Note 1 sich entwickelt hat.
Und was tragen solche Trends wie Fasten, also Fasten gab es immer schon, aber so wie Interimsfasten oder Detox-Kuren, was trägt das dazu bei? Würden Sie das unterstützen oder ist es nicht nötig?
Na, der Burkhard hat es ja schon angedeutet, nämlich dieses langsame Essen ist ja auch schon eine Art von Fasten. Und wenn man den Zucker weglässt, dann ist es, man nennt das Kohlenhydratfasten. Also es wäre dann Low Carb Diet, ja. Und wenn man richtig fastet, dann ist das sowas wie Low All Diet. Also man hat ja in 2016 den Nobelpreis in der Medizin vergeben für die Autophagie-Forschung. Und dort, diese Autophagie heißt ja Selbstreparatur der Zelle. Und die kann man sowohl für unsere Zellen als auch für die Darmflora-Zellen durchführen. Und das hat tatsächlich grundlegend regenerierende Wirkungen.
Fasten hat noch einen sehr, sehr wichtigen Anteil, denn eben diese Toxine, die wir schon öfters angesprochen haben, die werden damit einfach dann einfacher aus dem Darm herausgetragen. Und die Bakterien, die sie produzieren, die werden quasi ganz brutal ausgehungert.
Ist es auch irgendwie genetisch bedingt, ob ich jetzt die guten Bakterien leichter in mir ansammle oder nicht?
Natürlich ist diese Darmflora, ist dieses Mikrobiom irgendwie übernommen durch die Geburt. Es gibt auch genetische Faktoren, die eine Rolle spielen, aber diese Einflussfaktoren durch unseren Alltag, Stress, ungesundes Essen, all diese Dinge, die wir alle kennen, die wir trotzdem tun, die haben einen größeren Anteil.
Jetzt kommen wir mal zum Titel des Buches, Der Darm der 100-Jährigen. Was unterscheidet denn den Darm der 100-Jährigen von jenen, die schon früher erkrankt und vielleicht auch gestorben sind?
Vielleicht darf ich dazu etwas sagen, denn ich kann es nicht sagen, ich denke, so 1,5 Millionen Stuhlproben habe ich mir schon angeschaut. Vielleicht sogar 2. Und irgendwann fällt einfach auf, dass das gesunde alte Menschen ein Mikrobiom haben, das eben nicht in dieser Ausprägung diese Veränderung zeigt wie bei anderen. Sie haben eine hohe Artenvielfalt, also viele verschiedene Bakterienarten. Der Stuhl hat einen pH von 6 oder vielleicht etwas über 6, aber nicht von 8 oder von 9. Wir haben diese wunderschönen Bifidobakterien, Lactobacillen, wir haben diese schleimhautstabilisierenden Bakterien. Und das findet sich eben bei vielen erwachsenen Menschen nicht. Wir haben eine gestörte Artenvielfalt, wir haben oft sogar Entzündungen, die wir schon nachweisen können. Wir haben niedrige Zahlen an diesen wichtigen Milchsäurebildnern, Lactobacillen, Bifidobakterien. Wir haben einfach ein gestörtes Mikrobiom. Und nun fragt man sich, wie beeinflussen denn Darmbakterien das Altern? Was sind die Theorien des Alterns, über die man immer spricht, dieses, dieses Inflammaging, eine chronische Entzündung, die dann einfach dafür sorgt, dass es zu Veränderungen kommt oder dass häufig mit Altern assoziierte Erkrankungen häufiger auftreten. Oder wir sehen auch ganz klare Verbindungen, dass diese durch die Darmflora verursachten Toxine Entzündungen auslösen, die dann das Immunsystem beeinflussen. Das Immunsystem wird müde. Es erkennt seine Ziele nicht mehr so richtig und es schießt blind umher und verursacht weitere Entzündungen. Und all das mag ein bisschen abstrakt klingen, all das kann man heute sehr, sehr schön zeigen, sehr schön belegen. Und das hat uns einfach dazu gebracht, dass man doch einmal auf das Thema Darm näher hinweisen sollte. Und in einer Art, die die Menschen verstehen und die sie ein bisschen aufmerksam machen soll, dass man über einfache Maßnahmen diese Extreme, die ich eben aufgezeigt habe, über die Henning schon sprach, sehr gut umgehen kann.
Das heißt, Herr Dr. Sato, was können wir denn von den 100-Jährigen lernen? Was können wir uns da abschauen?
Es sind ja die Lebensstilfaktoren, die wir ja in den Blue Zones, also bei den lieben Menschen, die da über 100 Jahre recht gesund gelebt haben und auch eben mit 100 oder über 100 noch sehr gesund sind, von denen kann man tatsächlich lernen, dass sie sich bewegen. Das sind die äußeren Faktoren, das rückwärts auch wieder auf den Darm sich sehr positiv auswirkt. Die haben eine Sozialstruktur, das heißt, sie können sich in der Sozialisation entspannen und sie haben einen niedrigeren Stresspegel. Und damit, und der Stresspegel ist praktisch invers zur Darmtätigkeit. Also je höher der Stress, desto weniger arbeitet der Darm. Und das habe ich ja schon gesagt, wenn der Darm träge wird, also sich nicht richtig der Speisebrei und der Stuhl vorwärts bewegt, dann kommt es zu diesen Ablagerungen. Und das können wir auf jeden Fall lernen. Die Ernährung ist durchaus in den verschiedenen Blue Zones sehr unterschiedlich. Aber sie haben eine Gemeinsamkeit, nämlich die haben Zeit zum Essen. Sie nehmen sich die Zeit, sie essen langsam und sie essen nicht zu viel. Und das zum Beispiel Eat 80% ist eines dieser neun wesentlichen Faktoren, die dort herauskristallisiert worden sind. Das heißt, man stopft sich eben nicht voll, ja, bis der Teller leer ist oder eine riesengroße Mahlzeit vertilgt ist, sondern man hört auf, dann, wenn man ein natürliches Sättigungsgefühl hat und überfrachtet den Magen und den Darm nicht mit unnötiger Nahrung, die dann eben nicht richtig verdaut wird. Und diese nicht gut verdaute Nahrung, die fördert wieder die, Burkhard nennt die immer die Verbrecherfraktion, also die Bakterien, die dann im Darm die Toxine bilden.
Und ist es jetzt so, wenn man noch sehr jung ist, in den 20ern, dass man die Auswirkungen dadurch aber gar nicht merkt? Man isst vielleicht regelmäßig Junkfood, nimmt sie nicht die Zeit zum genüsslichen Essen, sondern stopft sich halt dann voll. Und dass die Auswirkungen dann aber erst später spürbar werden?
Ja, das ist, sagen wir mal so, es kommt darauf an, wie genau man hinschaut. Also die allermeisten Menschen heute, auch in den 20ern, sind schon erschöpft. Viele sagen, ich kann mich nicht gut konzentrieren oder ich habe irgendwelche auch allergische Probleme, wie ich damals und solche Dinge. Also man kann, wenn man genauer hinschaut, und ich mache das jetzt seit fast 40 Jahren, ich habe also sehr viele junge Leute mit furchtbaren Darmbefunden gesehen, auch klinischen Darmbefunden, wo dann eben der Darm schon entzündet war. Obwohl klinisch, also alle sagen, ich habe mich gesund ernährt, und ich habe eigentlich gar keine Bauchprobleme, so subjektiv. Ja. Hat man dann aber genauer nachgefragt, dann kamen sehr wohl klinische Befunde und auch diese Beschwerden, zum Beispiel Erschöpfung oder so Brain Fog heißt das ja auf Neudeutsch, ja, also dass man sich nicht richtig konzentrieren kann, solche Dinge, die findet man sehr, sehr häufig sogar.
Herr Professor Schütz, Sie haben zur Entstehung von Krebs geforscht in Tokio. Gibt es also einen direkten Zusammenhang zwischen Darmgesundheit und Krebsentstehung? Haben Sie das herausgefunden?
Diese bakteriellen Toxine, die sind nicht nur imstande, an der Darmschleimhaut eine Entzündung hervorzurufen. Sie produzieren auch einen sogenannten oxidativen Stress, der zum Teil auch in der Zelle auftritt. Es kommt zu einer Veränderung des genetischen Zellmaterials und das begünstigt eindeutig die Entstehung von Darmkrebs. Es gibt auch Darmbakterien, verändern auch den Gallensäurestoffwechsel. Und da können schädigende Gallensäuren entstehen, wie zum Beispiel die Desoxycholsäure. Und die ist, das ist ganz klar beschrieben, wenn die in hohen Mengen auftritt, dann geht das mit einem deutlich erhöhten Darmkrebsrisiko einher.
Also das betrifft dann ausschließlich Darmkrebs oder auch andere Krebsarten?
Der Darm kann unter bestimmten Umständen durchlässig werden. Wir sprechen von einem Leaky Gut. Und dann können natürlich diese Stoffe auch in andere Organe gelangen. Und dann, es gibt sehr, sehr schöne Studien, die zum Beispiel zeigen, dass neurodegenerative Erkrankungen wie der Morbus Alzheimer eng mit dem Darmmikrobiom assoziieren und eng mit einer Veränderung dieses Gallensäurestoffwechsels. Das heißt, Darmbakterien verändern Gallensäuren. Und diese veränderten Gallensäuren gelangen über das Blut dann ins Gehirn und können dort Veränderungen hervorrufen.
Also spätestens jetzt ist klar, wir brauchen alle eine Darmreinigung. Das macht Sinn. Wie schwierig ist denn das? Fällt es vielen Menschen schwer, wenn man jetzt als Beispiel die 21 Tage Darmreinigung nimmt? Weil da muss man natürlich 3 Wochen lang schon auf sehr, sehr viele, vor allem säurebildende Lebensmittel verzichten, oder? Wenn ich das richtig rausgelesen habe.
Naja, wenn Sie Henning fragen, ob das jemandem schwerfällt, er wird sagen nein.
Ich frage jetzt mal Sie.
Ja, wenn Sie mich fragen, ja. Wenn man das Problem aber verstanden hat, dann macht man es mit Freude, weil man wirklich dann auch nicht nach 21 Tagen aufhört, sondern weil man dann merkt, dass die Verstopfung zurückgeht, dass die Blähungen zurückgehen, dass man fitter ist.
Das merkt man schon nach den 3 Wochen oder wann genau hat man das Gefühl, wow, jetzt hat sich echt was verändert.
Nach meinem Dafürhalten merkt man das eigentlich relativ schnell.
Die erste Woche ist eine schwierigere Woche, weil da sich alles umstellt. Also die Darmflora stellt sich um, der Körperstoffwechsel stellt sich etwas um. Von Kohlenhydratverwertung auf Fettverbrennung zum Beispiel. Und diese Umstellung, die spürt man insbesondere am 3. Tag. Aber da hat man die berühmte Fastenkrise, wenn man denn richtig fasten würde. Was wir aber im ambulanten Bereich, zum Beispiel in dem Upgraders-Programm, was wir ja dahinter stehen haben, nicht empfehlen, sondern nur reduzierte Ernährung mit eventuellem Intervallfasten. Das heißt, die Nahrung wird ja nicht auf Null gefahren, sondern auf, sagen wir mal, 50% oder sowas. Und dann hat man also noch Nahrung, aber deshalb hat man dann auch zu Hause keine solche Krise. Aber man spürt dann, wie der Burkhard sagte, nach einer Woche, wo der Stoffwechsel sich ein bisschen umstellt, wo man vielleicht ein paar Kreislaufsymptome hat oder sowas, aber dann blüht man richtig auf. Und ich mache das jetzt seit mehreren Jahrzehnten, begleite Menschen in dieser Phase, als ich benutze sozusagen dieses Umstellen, das Schonen und das Säubern als Werkzeug, als wie der Chirurg mit dem Messer hantiert, so arbeiten wir mit diesem Werkzeug. Und dieses Werkzeug, das sehen wir nach spätestens einer Woche oder in der zweiten oder eben auch dritten Woche die Menschen aufblühen. Und zwar grundlegend und auf natürliche Weise.
Es gibt viele Menschen, vielleicht kann ich das noch beitragen, die spüren nach dem Essen eine Fressnarkose. Sie werden müde, sie können sich nicht mehr konzentrieren, die Augen fallen zu. Und man wird merken, dass das komplett verschwindet. Dass man aufnahmefähig ist, dass man sich wieder besser konzentrieren kann. Also richtig gut spürbare Unterschiede.
Und ist dann eigentlich die Umstellung, also nach den 3 Wochen, wenn man wieder in ein bisschen einen normaleren Alltag geht, ist das dann schwieriger als diese erste Zeit oder fällt es den meisten dann relativ leicht? Weil es geht ja wahrscheinlich darum, dass man nicht wieder genauso weitermacht wie vorher, ja. Oder?
Dann haben die Ärzte oder die Betreuer alles falsch gemacht. Denn wenn man das einmal erlebt hat, wenn man es erlebt hat, was das bewirkt, dann wird man nicht mehr so essen wie vorher.
Das macht Mut. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Aber jetzt würde mich noch interessieren, wenn Sie beide die Gesundheitslandschaft verändern könnten. Was wäre da so die wichtigste Forderung oder der wichtigste Wunsch von Ihnen an Ärzte, Patienten, Politik?
Also ich würde sehr empfehlen, dass diese Intervention, die wir empfehlen, diese berühmten 21 Tage oder eben auch die gesamte sogenannte Prävention in dieser Form, wie wir sie verstehen, dass die eine Kassenleistung würde, nämlich intensiv betrieben würde in jeder Praxis, am besten auch in der Schule als Grundfach gelehrt wird für die Kinder schon, damit die das alles lernen, wie tickt oder wie funktioniert der Körper und vor allem der Bauch und wie kann ich bis zum Jahre 100 oder 110 meine Darmflora stabil halten, gesund halten. Das würde ich in die Schulen und auch in die Allgemeinarztpraxen bringen wollen.
Das heißt, Sie würden das 21-Tage-Programm auch Kindern schon empfehlen?
Ja, in dieser angemessenen Form, sodass eben jedes Kind auch auf jeden Fall jeden Tag einen weichen, voluminösen Stuhlgang hat. Und ich war am Anfang ein Neonatologe, ich war also sowas wie ein Ersatzkinderarzt in meiner Praxis und ich hatte sehr, sehr viele Mütter mit Kindern und ich habe das sehr genau beobachtet, dass nach dem Abstillen die Kinder eine Obstipation bekommen haben. Fast alle Kinder hatten oder haben auch heute noch nach dem Abstillen eine Obstipation, weil in diese Folgemilch oder Folgenahrung nicht genug Ballaststoffe drin sind und erst recht keine fermentierten Lebensmittel. Und das fehlt und deshalb haben viele, viele Kinder schon Obstipation. Kinder mit Obstipation ist auf Deutsch gesagt ein No-Go. Ja, das darf nicht vorkommen, weil dann entstehen in der Kindheit schon große Schienen von Darmverlängerung, Darmvergrößerung und so weiter und Darmpassagestörungen, die dann in der Jugend und so weiter kaum noch ursächlich ausreichend behandelbar sind. Das heißt also in der Kindheit, ja, wir würden dort die Darmpflege und die Korrektur auf den Aufbau dieser Darmflora sehr, sehr empfehlen.
Haben Sie auch noch einen Wunsch?
Für mich ist Darm essentiell geworden. Mit ein bisschen Darmdiagnostik, mit ein bisschen Darmtherapie und einem Verstand kann man sehr, sehr viele Erkrankungen beeinflussen. Und wir haben sehr viele Patienten mit Hauterkrankungen. Da ist der Darm essentiell, Neurodermitis, Psoriasis. Wir haben viele Patienten mit Infektanfälligkeit. Spielt der Darm eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben viele Patienten mit Reizdarmsyndrom. Wir haben viele Adipositas-Patienten, Typ 2-Diabetes. Wenn man in die Ausbildung einfach dieses Grundverständnis von der Funktion des Darmes und wie man es beeinflussen kann, mit aufnehmen könnt, dann könnte man wirklich unendlich viel damit erreichen.
Jetzt fällt mir noch eine Frage ein zum Schluss, bevor wir zu unserem Faktencheck kommen. Sie haben gesagt, Sie haben 1,5 Millionen Stuhlproben gesehen oder vielleicht sogar 2. Fällt Ihnen da eine davon ein, wo Sie ganz besonders überrascht waren?
Ich habe traumhaft schöne Mikrobiome gesehen, der römische 1er Plus. Und ich habe sehr, sehr schlechte Mikrobiome gesehen, Patienten mit einem, also sehr, sehr kranke Patienten. Und die Spanne dazwischen ist einfach riesengroß.
Und ist das irgendwie geschlechtsabhängig? Kann man sagen, dass der weibliche Stuhl näher bei den guten Noten ist als der männliche? Oder ist es völlig egal, welcher Geschlecht?
Wir wissen doch alle, die Frauen sind sehr viel gesundheitsbewusster. Männer nicht.
Und das sieht man dann im Stuhl?
Also ich denke, die Stühle sind oftmals deutlich schlechter. Obwohl Frauen natürlich öfters ein Reizdarmsyndrom bekommen. Das hat aber andere Gründe.
Da ist wieder der Stress im Spiel.
Mag sein.
Also ein Buch auf jeden Fall für Männer, für Frauen, für Kinder, Jugendliche. Kann man nur empfehlen. Jetzt schauen wir uns aber noch ein paar Mythen an und Sie sagen mir einfach, ist da was dran oder ist das von irgendwo weit hergeholt?
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Eine Darmreinigung schwächt den Körper.
Naja, das kommt, wie Paracelsus schon richtig sagte, auf die Dosis an. Also wenn man kann auch die Darmreinigung übertreiben. Und da wird landläufig und auch unter den Ärzten zu Recht vor einer Überdosis gewarnt. Und das, da warnen wir auch sehr davor. Also man soll die Darmreinigungsprozedur eben nicht übertreiben, sondern mit Augenmaß und mit Fingerspitzengefühl eben mit der richtigen Dosis bewerkstelligen. Und dann ist es aber eben ein Segen und kein Fluch.
Es gibt ja auch so, weiß ich nicht, ob das neue Methoden sind oder Methoden, die halt jetzt immer wieder mal auftauchen. Vermutlich spreche ich es jetzt nicht richtig aus, aber Kolonhydrotherapie, spricht man das so aus, wo quasi der Darm auch richtig gereinigt wird, indem man Wasser durchspült. Aber was halten Sie davon? Ist dann eben das ein zu viel der Reinigung, wie Sie es jetzt gerade ausgesprochen haben, oder ist das naja, okay?
Also diese Art von Spülung des Darmes, die betrifft ja hauptsächlich ausschließlich den Dickdarm. Und man spült Wasser in den Darm, lässt das wieder rauslaufen und dann wieder Wasser rein und raus und so weiter. Und man beobachtet dann, wie viel oder was an Stuhl da sich entleert. Das heißt, man spült vom Ende des Darmes, also dem Enddarm, in die oberen Anteile des Dickdarmes Bakterien zurück. Aber wenn man dann eben den Darm etwas entleert hat, dann kommt eben sehr frischer und gesunder, also gesünderer Stuhl nach. Und es gibt den Mythos, dass das schädigen würde, wenn man das aber wieder, und Voraussetzung ist hier wieder die richtige Dosis und die richtige Handhabung. Und wenn das alles in Ordnung und richtig gemacht wird, dann ist das ein Segen und kein Fluch.
Wer keinen Blähbauch hat, hat auch keinen belasteten Darm.
Nein, also wenn ich dazu was sagen darf, das ist nicht so. Es gibt verschiedene Formen von Problemen. Die einen haben eine Entzündung, eine Low-Grade-Inflammation, die brauchen nicht unbedingt einen Blähbauch zu haben. Und das hängt natürlich auch zum Teil ab, von der Darmpassagezeit hängt natürlich auch davon ab, was man isst. Es gibt ja diese Rohköstler, die 95% Rohkost essen. Das kann einen zerreißen. Oder es gibt eine Fehlbesiedlung, bestimmte mit Hanobakterien. Also diese Blähungen können viele Ursachen haben. Aber es gibt durchaus andere Probleme, die genauso schwerwiegend sind.
Und zum Schluss noch, man kann den Darm auch ohne spezielle Programme entgiften. Der Körper macht das eh von selbst.
Der Körper ist wunderbar darin, Krankheiten oder Probleme zu beseitigen. Aber wir können ihm sehr gut dabei helfen. Und ab einem bestimmten Grad reichen die eigenen Eliminationsmechanismen einfach nicht mehr aus. Und dann müssen wir ihm helfen, diesen ganzen Mist auszuscheiden.
Also diese These würde ich unterschreiben, aber nur dann, wenn der Mensch auch tatsächlich in einem natürlichen Umfeld lebt. Wenn wir uns aber von dieser Natur entfernen, dann bekommen wir ein Darmproblem. Und dann stimmt die These überhaupt nicht mehr. Also für den normalen, zivilisierten Menschen, in Anführungszeichen, in der westlichen Welt, stimmt diese These nicht, weil wir eben nicht mehr in der natürlichen Umgebung leben, wie wir ursprünglich mal biologisch gedacht waren.
Und dann braucht es Unterstützung.
Genau.
Zum Schluss, Herr Dr. Sator, brauche ich noch ein Rezept von Ihnen? Wenn man geht vom Arzt, kriegt man ja ein Rezept. Was schreiben Sie uns denn auf das Rezept, wenn wir sagen, wir möchten heute noch damit beginnen, unseren Darm zu reinigen, etwas Gutes zu tun für unseren Darm? Haben Sie da vielleicht 3 Punkte, die Sie uns raufschreiben auf das Rezept?
Das Rezept.
Ich würde morgens ein großes Glas warmes Wasser trinken. Ich würde irgendeine Art von Portion von fermentiertem Lebensmittel empfehlen, wie auch immer, eine Handvoll oder je nach Bedarf eine gewisse Menge, eine angemessene Menge. Und ich würde Ballaststoffe empfehlen, ganz speziell, zum Beispiel Haferkleie.
Vielen Dank. Also wir wissen jetzt alles, was zu tun ist und was wir alles essen dürfen, was wir nicht essen sollten und vor allem, was wir heute noch lesen können. Ist auch gut, oder? Am Abend, wenn man noch liest. Das ist doch irgendwie stressbefreiend. Aber Sie müssen heute auch noch lesen, aber vor Publikum. Deshalb halte ich es jetzt nicht länger auf. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Dank.